Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Die Viertelfinals bei den Frauen stehen fest. Zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, kennen wir erst einen Viertelfinalisten bei den Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir werden jetzt noch nicht sagen, wir nehmen den Podcast auf und ihr kennt dann drei oder wir haben dann drei Spiele von den Männern nicht besprochen. Wir nehmen das heute in zwei Teilen auf. Es hat mehrere Gründe. Erstens, diese Night Session wird ein bisschen länger dauern. Zweitens, die Night Session beinhaltet Alexander Zverevs Match. Und drittens, ich darf, muss, / über das Alexander Zverev Match noch schreiben. Das heißt, ich habe nach dem Ende des Matches nicht so viel Zeit. Deswegen haben wir gedacht, wir machen das jetzt in zwei Teile und werden jetzt mal erstmal alle Matches besprechen, die zu diesem Zeitpunkt gelaufen sind. Und dann gibt es einen kleinen Cut und dann werden wir uns um die restlichen Matches kümmern. Wir haben heute vier Achtelfinals gesehen bei den Frauen und wir müssen sagen, auch die waren nicht die allzu spannendsten. Lass uns über das Spannendste sprechen, weil das hat nämlich schon Jasmine Paolini gewonnen gegen Elena Avanesyan. 4-6, 6-0, 6-1 hieß es am Ende und auch das ist ein klares Ergebnis, aber ich habe den ersten Satz fast komplett gesehen und war sehr angetan von diesem Tennis, was die beiden gezeigt haben, die sich sehr viele lange Rallyes geliefert haben. Und Avanesia hatte im ersten Satz noch die meisten dieser Rallyes gewonnen und hatte dem Spiel so ein bisschen ihren Stempel aufgedrückt. Sie kann enorme Winkel nehmen, sie kann sehr, sehr lange in diesen Rallyes stabil bleiben. Nur irgendwann, vielleicht dann auch, war die Puste aus und Jasmine Paolini hat übernommen. Und die Sätze 2 und 3 waren dann sehr klar zugunsten der Italienerin. Und die beweist nach und nach und immer nachhaltiger, dass ihr Titel, ihr Tausender-Titel vor ein paar Monaten im Nahen Osten kein One-Hit-Wonder war.
Ja, du hast gesagt, die Puste war aus. Ich glaube, es war auch ein bisschen die Fähigkeit aus, Punkte zu beenden. Denn das, denke ich, hätte Avanesyan heute gegen Paolini gebraucht. Paolini, trotz wegen mit ihrer Körpergröße, ist eine fantastische Finisherin von Ballwechseln. Und das ist Avanesyan nicht unbedingt. Der, glaube ich, haben die Bedingungen in den letzten Tagen sehr gelegen. Die ist wirklich gut darin, den Ball im Court zu halten, den mit Spin zu verteilen, die Gegnerin vor Aufgaben zu stellen. Und Paolini, wie heute der oder die andere Spielerin, hatte, glaube ich, Probleme mit der Umstellung. Weil wir hatten jetzt so nasse Bedingungen und so einen langsamen Platz und dann auf einmal von einem Tag auf den anderen ändert sich alles. Und Paolini, glaube ich, hatte Probleme damit. Damit und damit, dass Avanesyan ihr halt kaum einfache Bälle zum Attackieren gegeben hat. Und dann für mich war so ein bisschen das Ding, Avanesyans Aufschlag ist nicht der allerbeste. Der hat also so ein bisschen an Gefährlichkeit verloren und dann war Paolini irgendwann in so einer, wie in so einer Phase irgendwie, wo alles genau in ihrer Hitting Zone gelandet ist und dann hat sie Avanesyan ja wirklich komplett vor sich hergetrieben und hat gerade in den längeren Ballwechseln einen ganz, ganz kleinen Vorsprung gehabt. Da stehen am Ende 24-7 Winner, bei allem, was länger als 4 Schläge ist und das zeigt, wie viel Fähigkeiten sie am Ball hat, wie gut sie darin ist, sich aus längeren Ballwechseln eben nicht nur zu befreien, sondern die zu diktieren. Und das ist etwas, was Avanesyan trotz der Körpergröße nicht unbedingt kann und was Paolini, muss man jetzt sagen, wirklich auf sehr hohem Niveau mittlerweile macht.
Paolini hat dann auch so ein bisschen dieses Gen inzwischen, dass sie sagt, okay, ich kann so einen verlorenen ersten Satz von mir abschütteln und ich kann einfach weitermachen. Und ich glaube, sowas erwächst natürlich dann auch aus Selbstvertrauen und sie hat die letzten Monate wirklich gut gespielt und sie war eigentlich immer mit dabei und Paolini muss man inzwischen wirklich als ernstzunehmende Gegnerin sehen und das war sehr beeindruckend. Sie hat sich von diesem ersten Satz überhaupt nicht abschütteln lassen, hat auch nicht in irgendeiner Weise enttäuscht gewirkt in der Satzpause, sondern hat gleich gesagt, komm, attackieren wir weiter und das hat ihr geholfen und ich möchte sagen, dass ich ihr dabei geholfen habe damals, als sie als sie in der ersten Runde gegen Beatrice Haddad-Meier 4-6-1-4 zurücklag in der ersten Runde und dann noch das Turnier gewonnen hat. Das habe ich kommentiert damals.
Ja, als du den Satz anfingst, hatte ich hier irgendwie gerade die Fantasie, du saßt heute in der Box und hast
Nein,
hast du nicht. Du hast sie nur damals schon zum Sieg kommentiert.
Genau.
Ja, da haben wir es auch alle nicht kommen sehen. Also da möchte ich jemand sehen. Ich glaube, ich habe in unserer Jahresvorschau zwei Spielerinnen so als Überraschungstop-Tennerinnen getippt. Das eine war Rives Tormo, die andere fällt mir schon nicht mehr ein, aber ich wäre niemals auf Paulini gekommen. Paulini hatte für mich schon so ein bisschen eigentlich ihren möglichen Peak erreicht oder die Position der Weltrangliste, wo ich sie so eingeordnet hätte. Für mich war das eine so zwischen 30 und 50 und das hat sie jetzt komplett widerlegt in den letzten Monaten. Und du hast es schon beschrieben, die Situation nach dem ersten Satz. Es war ja auch so, es gab dann dieses lange Spiel Anfang des zweiten Satzes, das hat sie für sich entschieden und danach war Venezian eben ziemlich weg oder ziemlich raus aus dem Match und Paulini hat es dann runtergespielt und diese Fähigkeiten, das, was man im Sport häufig einen Frontrunner nennt, also jemand, der, wenn er oder sie in Führung ist, das dann einfach eiskalt durchzuziehen, das können eigentlich nur die Besten und das kann sie mittlerweile auf wirklich beeindruckende Art und Weise.
Jasmine Paulini steht also im Viertelfinale. Dort trifft sie auf Elena Rybakina und die hat heute so im Match des Tages gegen Elina Svitolina mit 6:4 und 6:3 gewonnen. Und Elina Svitolina war, glaube ich, mit einer ganzen Menge Selbstbewusstsein in dieses Match reingegangen. Sie konnte auch Selbstbewusstsein sein, weil sie hat gute Ergebnisse gehabt, sie hat gute Matches hier gespielt. Und Elina Rybakina war vielleicht, oder ist das vielleicht der Untergrund, wo Elina Rybakina am ehesten verwundbar ist, gerade mit dem Spiel von Svitolina. Aber Rybakina hat heute überhaupt keine Zweifel aufkommen lassen und das war schon eine enorme Power, die sie aufgewendet hat, um Svitolina dann ja vom Platz zu drücken. 6:4, 6:3 am Ende und Svitolina kann sich eigentlich nicht groß beschweren oder kann eigentlich nicht viel hinterher trauern, weil da war sie heute die klar zweitbeste Spielerin.
Ja, und ich werde jetzt keine Diskussion draus machen, aber ich merke es einfach mal an, weil es wahrscheinlich auch anderen auffällt. Die Damen wirklich werden da morgens versenkt in diesen Slots irgendwie
bei den Das wollte ich eh noch ansprechen, ja.
Also, was soll man dazu sagen, ne? Und dann das Match an sich, ich wäre gespannt oder mich hätte interessiert, wie wäre das in den Bedingungen der letzten Tage gelaufen, weil ich hatte das Gefühl, nachdem Rybakina sich dran gewöhnt hat, dass es ein bisschen schneller ist und sie hat es ja, glaube ich, so beschrieben, dass die Bälle schneller fliegen, ich meine, so hat sie es dann im On-Court-Interview erzählt, da hatte ich das Gefühl, als das angekommen war bei ihr, da hat die echt ziemlich aufgedreht und Svitolina, ja, die hat wahrscheinlich einen Ball, der 80-85% so schnell ist wie der von Rybakina. Und ich hatte einfach das Gefühl, sie konnte nicht höher, sie konnte nicht weiter, sie konnte nicht, konnte da nicht mehr rausholen. Und Rybakina hat das ziemlich perfekt für sich genutzt. Und was mir heute aufgefallen ist, Rybakina ist eine Spielerin, die sehr dazu tendiert, cross zu gehen. Und heute waren durchaus einige die Linie entlang. Und das, glaube ich, hat Svitolina zusätzlich den Zahn gezogen, denn die tauscht sehr gerne Crossbälle aus. Und ist daher auch super sicher drin. Und dann kam Rybakina und hat immer wieder so Nadelstiche gesetzt, wo der Ball dann einfach gar nicht mal super akkurat, sondern einfach die Linie entlang gegangen ist. Und das, glaube ich, war dann heute der Schritt zu weit für Svitolina, die dann ja im Anschluss auch gesagt hat, sie tut sich seit den Australian Open schwer mit einer Verletzung. Ich meine, wir wissen alle, das passiert mir im Alter, dass es irgendwie so kleine Nicklichkeiten einfach mehr und mehr werden. Und ja, es war wahrscheinlich jetzt so das Ende. Ich wäre gespannt, wie das Match eben bei kälteren Bedingungen oder zum Beispiel auch auf dem Rasen verlaufen wäre, ob Svitolina da eine bessere Chance gehabt hätte.
Lass uns noch gerade darüber sprechen. Ich wollte es eigentlich im letzten Podcast dann spätestens ansprechen. Das Scheduling der French Open. Morgen früh zum Beispiel wird um 11 Uhr Coco Gauff gegen Ons Jabeur auf den Platz treten. Und da muss man dann auch sagen, da haben die Kollegen vom Tennis-Podcast recht, wenn sie sagen, okay, wer der größte US-Tennis-Star momentan wird um 5 Uhr morgens an der Ostküste spielen, um 2 Uhr Ortszeit an der Westküste. Und das ist schon bitter, dass alle Matches auf dem Châtrier in diesem Jahr mit einem Frauenmatch begonnen haben, alle Matches mit oder alle Tage mit einem Herrenmatch beendet sind. Und es ist ganz klar, dass die Frauen hier ein Scheduling haben, was deutlich hinter denen der Männer zurücksteht. Ich meine, auf der anderen Seite kannst du auch sagen, ja, Amalie Morris-Moore hat doch recht, das sind doch auch alles 8 relativ eindeutige Achtelfinals gewesen und trotzdem muss man dann auch irgendwann mal sagen, okay, wir verteilen gleiches Preisgeld. Soll das Einzige sein? Wollen wir nicht am Ende wirklich gleichberechtigte 2 Turniere haben? Tja.
Naja, man kann für immer alles natürlich am Ende einen Grund finden, ne? Aber es ist natürlich schon so und wir kennen es ja auch, wir können davon ausgehen, dass sowohl in den sozialen Medien als auch zum Beispiel bei so einer Pressekonferenz das dann gerne mal durchscheint, dass Frauen sich für ihr Frausein verteidigen müssen. Sagen wir es mal so, dass sie rechtfertigen müssen, warum sie denn jetzt was anderes haben wollen würden als diesen ersten Slot. Und das würde ja andersrum nicht gemacht. Und Frauen würden auch, oder Männer würden nicht mit Männern unter eine Decke gesteckt. Und jetzt schwingt schon so wieder ein bisschen das Gefühl damit, dafür, dass Świątek gestern Potapova so abgefertigt hat, naja, dann passt es doch auch. Nee, es geht am Ende eben ja nie um die Einzelfälle, es geht ja um eine Struktur. Und die Struktur bei den French Open, das haben wir in den letzten 2 Jahren in der Night Session gesehen, die brauchen wir gar nicht mehr drüber reden, das ist die Herren-Session oder weiß der Geier, Männer-Session geworden. Und ansonsten ist es halt wirklich so, dass nach den ersten paar Tagen die Damen-Matches wirklich fröhlich da verteilt wurden. So, ich würde mal sagen, von den ersten 7 Slots kann man, oder ersten 6 kann man von ausgehen, landen Frauen drin und dann sollen die Männer abends mal bitte das richtige Programm bieten. Und klar, da wird man jetzt 10 Argumente finden können, klitzekleine bis relativ große, warum das doch trotzdem okay ist. Aber wie gesagt, am Ende geht es um die Struktur. Und es geht darum, dass diese Struktur seit ewigen besteht und sich hier nicht wirklich ändert bei dem French Open.
Und man hatte gedacht, mit Amelie Morris Moore hätte man eine Verbündete bekommen, aber ist dem leider nicht so. Also man muss es ganz klar so sagen, auch Amelie Morris Moore bringt dem nichts entgegen. Letztes Jahr hatten wir ja sogar noch, glaube ich, 2 Night Sessions mit Frauenmatches. Die ist ja keine einzige. Und das ist schon bitter. Also das ist wirklich bitter und es tut mir leid. Und die French Open sind eigentlich in jedem Jahr so, dass sie die Frauenmatches gerne so ein bisschen verstecken. Ich weiß noch, dass Steffi Graf früher, die war sehr, immer sehr daran interessiert, morgens um 11 zu spielen. Der hat man dann diesen Gefallen gerne getan, aber ansonsten, ja. Es ist schade, aber so ist es leider. Lass uns über die anderen beiden Matches noch sprechen, die es gab. Arina Sabalenka hat gegen Emma Navarro 6-2, 6-3 gewonnen. Ich habe gestern noch darüber gesprochen, wie super solide Emma Navarro ist. Aber gegen diese Urgewalt von Arina Sabalenka, gegen diese alles niederdrückende Power von Arina Sabalenka, ist auch das super solide Spiel von Emma Navarro nicht gewachsen. 6-2, 6-3, das war schon klar.
Ja, und es ist ja auch nicht an der Solidität gescheitert. Ich zähle gerade nochmal durch. Hast du es nachgeguckt, wie viele Unforced Errors sie gemacht hat?
Nicht viele, ne?
5, also das war nicht das Problem. Sie ist solide genug, aber ich würde sagen, das war Sabalenkas beste Partie hier bisher. Ja, und das waren wahrscheinlich nördlich, ich habe es jetzt gerade nicht mehr geschafft zu zählen, nördlich von 30 Winnern. Und das war einfach Sabalenka in Perfektion. Also das kann immer passieren. Muss ja jetzt auch mal herausstreichen, wirklich 11. Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier in diesem Jahr, 11-0 die Bilanz, 22-0 Sätze, das ist schon brutal. Und das wird wahrscheinlich nicht ganz so einfach weitergehen, wenn sie hier das Halbfinale erreicht, aber bisher war das schon sehr gut. Und Navarro, eben, die ist solide, die spielt einen guten Ball, die verteilt super, die erläuft alles. Man muss auch sagen, die hat ja in Indian Wells gerade erst Sabalenka geschlagen. Da war Sabalenka nicht in der Form wie hier, da hat Sabalenka Fehler gemacht und Navarro hat einfach exakt dasselbe probiert und hat ja sich selber in Anführungszeichen nichts zu Schulden kommen lassen. Nur das reicht halt nicht gegen Sabalenka. Sabalenka hat halt heute wirklich aus allen Rohren gefeuert.
36 Winner waren es übrigens. Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Ja. Ja, da kann man nicht so richtig meckern. Und ich habe das auch das Gefühl, dass Sabalenkas Formaufbau so ein bisschen wie aus dem Lehrbuch ist. Sie kommt richtig zu den French Open, kommt sie in absolute Topform. Und das, was sie bis jetzt hier gezeigt hat in Paris, das ist einfach wirklich herausragend gut. Und sie hatte noch keinen einzigen, wo man sagt, Ausfall oder so, dass sie mal über 3 Sätze gehen musste, dass sie sich durchbeißen musste oder so. Nee, das ist mit einer Eiseskälte abgefertigt. Also das ist wirklich eiskalt, wie sie die Gegnerinnen vom Platz schickt.
Eiskalt und feurige Stimmung. Sie ist ja eigentlich immer, immer eher mittendrin so im Match, ne? So auch als Typ. Also ja, war wirklich beeindruckend. Jetzt wird es natürlich schwerer. Also nächste Matchup liegt hier, sprechen wir gleich noch drüber, aber ich glaube, ab dann werden die Herausforderungen groß werden.
Wir könnten hier die Top 4 Gesetzten im Halbfinale haben und so unwahrscheinlich ist das alles gar nicht. Sie trifft jetzt auf Mira Andreeva. Mira Andreeva setzt ihren Traumlauf bei Grand Slams fort und ist jetzt zum ersten Mal im Viertelfinale eines Grand Slams. Sie hat gegen Varvara Krejčová 7-5, 6-2 gewonnen. Es war ein sehr stimmungsvolles Match. Das wurde dann auf den späten Nachmittag gelegt als drittes Match. Das war so ein kleines Zückerle, was die Frauen bekommen haben. Und weil Vara Gracze war auf dem Suzanne Lenglen, da wollte man auch, dass der Platz schön groß war und schön voll war. Und das war er auch. Es war eine sehr stimmungsvolle Geschichte. Und im ersten Satz, da wird sich Vara Gracze wahrscheinlich denken, ach, den hättest du gewinnen müssen. Sie hatte bei 5-4 hatte sie zwei Satzbälle bei Aufschlag von Mira Andreeva. Und die konnte sie nicht nutzen. Und Mira Andreeva hat von dem Moment an nicht mehr zurückgeschaut, hat am Ende mit 7-5 und 6-2 gewonnen. Und ich muss jetzt einmal gerade noch, bevor wir über das Sportliche aussprechen, alles, was Mira Andreeva macht und tut und darstellt auf dem Platz und neben dem Platz, auch in Pressekonferenzen bzw. in On-Court-Interviews, alles ist auf Superstar jetzt schon gepolt. Das ist bemerkenswert, wie sie mit 17, wie erwachsen sie und wie erfahren sie aussieht auf dem Platz und in ihren ja, Aktivitäten, die sie machen muss neben dem Tennisspielen. Das wirkt nicht wie eine 17-Jährige, die gerade erst auf die Tour gekommen ist.
Ja, ich würde sagen, eigentlich steht dem Superstar-Sein ja nur noch im Weg, dass sie dann irgendwann den richtigen Durchbruch schafft. Ne? Also sie ist jetzt natürlich schon eine super solide Top-50-Spielerin. Die Frage ist immer bei jemand, der oder die das in so frühem Alter schafft, ist das jetzt schon die Grenze? Ist das jetzt quasi alles? Oder ist das die nächste Stufe? Und dann gibt es auch Zwischenfälle. Zum Beispiel würde ich sagen, bei Goff war das der Fall. Die war mit 17 jetzt nicht so weit entfernt von dem, was sie jetzt ist. Ich weiß nicht, wie viel höher es für sie noch gehen kann, aber die hat den Sprung nah an die Superstar-Grenze rangeschafft. Und ich bin gespannt, wie es bei Andreeva sein wird, weil ich gucke mir das Match jetzt heute an. Ich finde, man hat gesehen, was sie gut kann und man hat auch gesehen, was vielleicht noch ein bisschen fehlt. Also sie ist eine super pfiffige Spielerin. Sie weiß exakt, wie sie ihre Schläge einsetzt. Sie hat sehr gut verteilt, fand ich. Sie hat Gracze war so ein bisschen in die Probleme hineinlaufen lassen. Ich hatte gerade im zweiten Satz das Gefühl, Gracze war, wollte zu viel, hat überzogen. Und da war Andreeva dann fast die, routiniertere, erfahrenere, obwohl sie das natürlich überhaupt nicht ist, aber so hat sie agiert. Das heißt, sie hat schon ganz viel. Wo mir bei ihr immer noch so ein bisschen fehlt, ist so die letzte Power, gerade in der Vorhand, wo ich denke, daran kann es scheitern, dass sie irgendwie von den Top 20 in die Top 10 reinspringt. Und es hat ja zum Beispiel bei Goff auch ein bisschen gedauert, aber irgendwann hat die es geschafft. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich halte alles für möglich, dass sie ein Superstar à la Świątek wird, dass sie jetzt schon irgendwie ihr Maximum erreicht hat oder dass sie so ein Zwischending wie Goff wird.
Goff ist auch erst 21 oder 20.
21, glaube ich.
21.
Irgendwo war da vor kurzem die Witzchen.
Ja, genau, ist 21 geworden, ja. Sie darf jetzt Alkohol trinken, jetzt seit ein paar Wochen. Also es ist ja nicht so, dass die Entwicklung von Coco Gauff abgeschlossen ist.
Jein, also das wissen wir ja einfach nicht. Ne? Ja. Wir diskutieren das immer wieder, wir nehmen einmal alle an und das ist ja das Menschlichste überhaupt, dass alle mit dem Alter besser werden.
Aber ich werde mit dem Alter immer besser.
Auch im Tennis?
Nee, dann nicht mehr.
Und wir sehen ja, finde ich ganz wunderbar im Herrentennis, wer wirklich ganz, ganz oben ist, bei dem hat sich das sehr früh gezeigt, ja. Wer direkt dahinter ist, die waren mit Anfang 20 ehrlicherweise ziemlich genauso gut wie jetzt und die dahinter kommen, die sind halt entweder später dazugestoßen oder waren nie ganz so talentiert wie die ersten 8 vorne. Also du, ich vermutlich wird Andreeva weit oder ganz nach oben schaffen, aber ich will auch nach 10 Jahren Podcast, wo ich ein paar Mal daneben gelegen habe und gemerkt habe, ach nee, das ist jetzt keine klassische Progression, sondern das ist man kann das Niveau, glaube ich, als Teenager, Anfang 20-Jähriger ziemlich klar sehen und das ist bei ihr natürlich Top 20 und dann entscheiden die Nuancen und die können auf jeden Fall noch dazukommen.
Mira Andreeva war auf jeden Fall im Viertelfinale gegen Arina Sabalenka und was du eben gesagt hast, wie sie die Bälle verteilt, das habe ich heute dann auch mit sehr viel Bewunderung dann angeschaut, weil sie wird selten wirklich hektisch. Sie wird selten, dass sie überreißt oder so, dass sie jugendlichen Leichtsinn walten lässt, möchte ich jetzt mal sagen. Und das ist schon alles sehr abgeklärt und das gefällt mir sehr gut. Und ich glaube, so für 2-3 Jahre werden wir da auch noch eine Progression erleben.
Wahrscheinlich ist es. Jetzt kann man natürlich gespannt sein, weil das wird jetzt ein gutes Match als nächstes. Da hat sie sich schwer getan, bisher gegen die Power von Sabalenka, auch weil sie der eigentlich so richtig die Bälle reinverteilt hat, genau in die Hitting Zone und Sabalenka hat dann einfach einmal abgedrückt. Und da bin ich jetzt gespannt. Fällt ihr was ein? Sie scheint jetzt ja viel mit Conchita Martinez wirklich zu arbeiten. Ja. Die war damals auch, würde ich sagen, vor allem eine Taktikerin, eine, die schlau darin war, gegen bessere Spielerinnen das Maximum rauszuholen. Also vielleicht fällt den beiden was ein, wie sie das gegen Sabalenka machen kann, weil sonst ist gut möglich, dass Sabalenka das wieder 3-3 gewinnt.
Das Draw bei den Frauen ist nicht zerfallen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen. Und da bröckelt es so langsam, jedenfalls zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Wir nehmen im Moment um 20.28 Uhr auf. Das wäre eigentlich der Startpunkt für die Night Session. Alexander Zverev gegen Holger Rune. Aber zu diesem Zeitpunkt kämpfen Novak Djokovic und Francisco Cerundolo noch in einem fünften Satz. Darüber werden wir nachher noch kurz sprechen. Wir wollen aber erst über das Match sprechen, was schon beendet ist. Das nämlich zwischen Alex de Minaur und Daniil Medvedev. Und das Match haben wir letztes Jahr bei den US Open gesehen. Und da hatte Medvedev im ersten Satz kaum eine Chance gehabt, denn Alex de Minaur hatte super gespielt. Nur dann hatte irgendwann Medvedev übernommen und hatte dann das Match in vier Sätzen gewonnen. Und ich hatte eigentlich gedacht heute, ja, Medvedev in vier ist ein guter Tipp. Und den ersten gewann er dann auch mit 6-4 und alles sah ganz gut aus. Und er hat dann hinterher auch gesagt, dass er sich auch im ersten Satz gut gefühlt hat. Aber dann kam Alex de Minaur wieder. Und es gibt eine ganz nette Situation, die ich nochmal gerade erzählen wollte. Es hat ein, ich glaube, die habe ich schon erzählt, es hat ein australischer Journalist, Jan-Lennard Struff, gefragt, was er denn so an Alex de Minaur schätzt. Und da sagte er, ja, er läuft halt jeden Ball und er ist deutlich besser geworden und trifft den Ball deutlich härter. Und da hat der australische Journalist gesagt, ja, er hat selber in der PK gesagt, er hat ein bisschen an Kraft zugelegt, um sich nicht mehr von den Großen rumschubsen zu lassen, von den Großen wie dir rumschubsen zu lassen. Und da kriegte Jan-Lennard Struff ganz treuherzige Augen und sagte, ich habe ihn noch nicht rumgeschubst, also I didn't bully him, so im Englischen. Und das, glaube ich, ist heute dann auch so ein kleines bisschen zum Tragen gekommen, weil Alex de Minaur hat inzwischen, und das hatte er letztes Jahr meiner Meinung nach noch nicht, dass er eine Fähigkeit hat, Ballwechsel selber zu diktieren und vor allen Dingen mit Winnern abzuschließen. Er war immer der, so ein bisschen der Leighton Hewitt-like, der gesagt hat, ich erlaufe jeden Ball, an mir muss man erstmal vorbeikommen, aber so richtig selber das Spiel, um die Bälle tot zu machen, um die Ballwechsel zu gewinnen und die Ballwechsel auf meine Seite zu ziehen, da hatte ich das Gefühl, das hat er noch nicht. Und ich finde, das hat er sehr gut hinbekommen. Und er steht zum ersten Mal bei den French Open in einem Grand Slam Viertelfinale. Und das ist etwas, was ich letztes Jahr so auch noch nicht gedacht hätte.
Ja, bevor ich darauf antworte, kurze Frage. Weil du jetzt ja Buddy-Buddy bist mit Medvedev, wie wir gleich hören werden, war der irgendwie angeschlagen? Da wurde auch so ein bisschen spekuliert. Hatte der was oder hat er nichts? Hat er was gesagt?
Es gab einen Medical-Timeout, aber nur wegen einer Blase unterm Fuß. Und da hat er gesagt, da wäre nichts gewesen.
Gut, Blase ist unangenehm, wissen wir, aber ist natürlich eigentlich machbar. Ja, ich meine, eine Zahl unterstreicht es, 33-11 Winner bei den längeren Ballwechseln. Und die hat man heute, finde ich, auch gesehen, gerade auf der Vorhand, wo er sowohl Inside-Out als auch einfach mal die Linie entlang wirklich richtig gut war, de Minaur. Und gefühlt hat er natürlich früher 33 Winner in der Saison gemacht. Ne? Das stimmt natürlich nicht, aber er war definitiv jemand, der defensiv gedacht hat, der extrem viel zurückgebracht hat, der sich auf seine Beine verlassen hat und der jetzt in dieser Saison, das haben wir auch in Australien gesehen, einen Sprung geschafft hat, wo er aggressiveres Tennis gespielt hat, wo er besser aufgeschlagen hat und ich finde, das ist heute alles voll zum Tragen gekommen. Also Medvedev mag den Sand nicht, wissen wir, ich glaube, dem hat das auch besser gefallen, als es hier kühl war und der Ball nicht so hoch abgesprungen ist, aber ist jetzt auch nicht so, dass de Minaur in der Vergangenheit berühmt dafür war, Sandplatztennis zu spielen. Und er hat hier wirklich aggressives, nach vorne gerichtetes, auf den Sieg hin ja, oder mit dem Sieg vor den Augen Sandplatztennis gespielt. Also so wie man sich das eigentlich auch vorstellt von jemand, der in Spanien aufgewachsen ist, was ja bei ihm der Fall ist. Und auf einmal sehen wir es. War jetzt noch nicht David Ferreira, aber war auch nicht riesig weit von dem entfernt.
Er hat in der PK gesagt, dass er jetzt wohl von seinem Team aufgezogen wird, weil er früher immer gemoppert hätte. Er hätte gesagt, ach, europäischer Sand, das ist nichts für mich, das ist alles viel zu langsam. Und dann hat er, und da sei er sehr, sehr, sehr stolz drauf, dann hat er in der ersten Woche unter widrigsten Bedingungen, die ihm früher immer Ausreden gegeben hätten, hat er 3 Runden gewonnen und auf das Match gegen Jan-Lennard Struff ist er immer noch stolz. Und heute, wo es dann bessere Bedingungen auch für ihn gab, hat er dann so ein kleines bisschen sein Highlight gehabt und jetzt hier in 4 Sätzen gewonnen. Und diese Entwicklung ist wirklich herausragend. Ich habe gedacht, und da habe ich wirklich gedacht, ja, da kommt nicht mehr viel. So wie deine Theorie da eben, die du dann auch eben dargelegt hast. Bei ihm kommt aber noch eine ganze Menge. Das kann man ja so sagen. Ne?
Also, ja, es
ist nicht auf dem Level vielleicht der Big Three, aber er hat wirklich einen Entwicklungssprung jetzt nochmal gemacht.
Er ist jetzt ein Top-10-Spieler.
Ja.
Und letztes Jahr und bis dahin war ein Top-20-Spieler. Und jetzt kommt ja eigentlich dann der Teil der Saison, zumindest ab nach Wimbledon, wo es ihm normalerweise sogar besser gelang oder wo er dann wirklich Punkte geholt hat. Und ja, ich bin gespannt. Also gefühlt ist er hier immer noch die Nummer 8 irgendwie, was die Favoriten angeht. Aber abschreiben dürfen wir ihn jetzt nach dem Auftritt wahrscheinlich wirklich nicht.
Daniil Medvedev war in der Pressekonferenz und ich habe ja in den letzten Matches beziehungsweise in den letzten Wochen schon immer gesagt, Mensch, der Aufschlag, der gefällt mir einfach nicht. Das ist nicht mehr so wie früher. Und dann habe ich nachgeschaut bei tennisabstract.com, habe ich nachgeschaut, wie denn seine Hold Percentage ist, also wie häufig er seinen Aufschlag hält. Und da war er, und die Daten reichen leider nur 3 Jahre zurück bis ins Jahr 2022, da war er 2022 bei 86% der Aufschlagspiele, die er gewonnen hat, 2023 bei 84% und in diesem Jahr ist er bei 82% der Aufschlagspiele, die er gehalten hat. Und unter den Top 50 ist er so ungefähr auf Platz 30. Und da habe ich dann mal in der Pressekonferenz mal nachgefragt, weil sowas habe ich in den letzten Wochen und Monaten nicht erklärt bekommen. Und da habe ich mich mal getraut.
I'm wondering if there are still any physical issues with her shoulder or something like that, because your serve might not be as mighty as 2 years ago.
Yeah, to be honest, I felt like this tournament, my serve was exactly, or I mean, better, cannot say better, like 2 years ago, it's clay. So I felt like I served very good, but clay has always been the surface where serve doesn't count too much. So I hope I can continue serving like exactly like I did here on grass and hard courts, and it could be, I think, peak. So it's getting better. The thing about tennis, what is tough sometimes, you have pain every day somewhere, small pain, big pain. It started with a small pain, which you don't even think about too much, and you think tomorrow is going to go away. And then when you still have it in 2 months, you think, okay, maybe there is something, but it's like a little bit in, it's a little bit out. But the thing is that what happened like 6 months ago, maybe when I was stopping to play, it was growing, the pain. So it was a bit surprising. And when I was coming back on the practice court, I couldn't practice it because the pain was big. So then I went on tournaments and it would go down and I could serve. But without practice, my serve decreased a little bit. Here, as I said, after Rome, I'm feeling better. We did a big job with my team, and I could practice serve, and I was serving at least my best on clay. I was serving good. I was really happy with my serve. So I hope I can continue this way. And again, if I serve like I did here, I can serve like I did before.
Das war Daniil Medvedev. Das ist immer lustig, wenn man so in Pressekonferenzen ist, wo immer die gleichen die Fragen stellen und man auf einmal selber mal eine Frage stellt und sich 30 Augenpaare zu einem umdrehen. Das ist immer schön.
Aber Medvedev ist ja eigentlich in Pressekonferenzen sehr nett.
Der tobt mal
auf dem Platz, aber auf den Pressekonferenzen zwinkert er auch mal.
Du bekommst immer was Substanzielles von ihm, immer.
Ja. Mhm. Und ist spannend. Also er hat ja... Ich würde sagen, er hat dir nicht zugestimmt, aber irgendwie hat er dir eigentlich ja doch schon zugestimmt. Mhm. Und ich kann auch verstehen, dass er sich jetzt nicht hinstellt und sagt, naja, also sind wir ganz ehrlich, läuft nicht mehr, die Nummer ist durch, sondern er hat ja eigentlich gesagt, naja, wahrscheinlich war das schon so, aber wir schauen jetzt mal nach vorne und was ich hier geboten habe, war doch schon mal viel besser und damit können wir uns dann doch auf dem Rasen und auf den Hardcourts was holen. Das war ja auch so ein bisschen wahrscheinlich seine Einstellung für den Sand und von daher ist das super, dass wir das A von ihm gehört haben, B du gefragt hast und C jetzt alle nachlesen können oder die Weltpresse sich da auch dann nochmal dran erinnern kann.
Also, Daniil Medvedev hat tatsächlich Probleme noch ein bisschen mit der Schulter und wir werden es jetzt sehen auf dem Rasen, wie sein Aufschlag funktioniert und dann auch da auf dem Hartplatz, wie sein Aufschlag funktioniert, weil da ist er nämlich auch nicht ohne Bedeutung. Das ist der aktuelle Stand. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann kommen wir weiter mit den letzten drei Spielen, weil da ist noch sehr viel Dramatik mit dabei. Und damit, ein paar Stunden später, kommen wir zu diesem unfassbaren Match zwischen Novak Djokovic und Francesco Cerundolo. Die Ausgangslage war klar. Djokovic hatte ein sehr, sehr langes Match zu bestreiten, zwei Tage vorher, bis tief in die Nacht, bis 3 Uhr. Cerundolo hatte es da ein bisschen leichter. Cerundolo war trotzdem der Außenseiter, hat hier bei Novak Djokovic über 5 Sätze und über 4,5 Stunden gefordert und bis ans Äußerste gebracht. Djokovic gewinnt am Ende mit 6:1, 5:7, 3:6. 7:5 und 6:3 nach über 4,5 Stunden hat er mal wieder den Kopf aus der Schlinge gezogen. Jetzt gab es mal wieder sehr viele Schauspielerrufe und sehr viele Leute, die sagen, ja, er täuscht das vor etc. Die Tatsache ist oder die Lage ist, dass Djokovic Anfang des zweiten Satzes ausgerutscht war, dann ein Medical Timeout brauchte, dann nochmal zweimal den Physio brauchte in den Pausen. Er dann laut eigener Aussage in der Pressekonferenz Ende des dritten Satzes eine Schmerztablette oder Schmerztabletten bekommen hat, die wohl Ende des vierten Satzes geholfen haben. Und von dem Moment an konnte er dann schmerzfrei laufen. Er weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ob es eine Verletzung ist oder nicht. Und das wird morgen herausgefunden. Aber er hat dieses Match nochmal gedreht und er hat das Match nochmal gewonnen. Und es war so ein bisschen typisches Djokovic-Spezial, ne? Mit der ganzen, vielleicht dann auch Theatralik zwischendurch, aber er ist dann doch der Goat, der sich aus solchen Situationen immer wieder herausbefreit, weil Cerundolo hat im vierten Satz mit Break geführt.
Ja, 4-2 hat er geführt. Also ist natürlich immer schwer mit Djokovic. Also du hast die Theatralik schon angesprochen. Auf der anderen Seite wissen wir auch als mittelalte Herren, irgendwann fängt der Körper an weh zu tun und dann mag das wie Schauspiel aussehen, aber er ist halt wirklich keine 23 und keine 27 und auch keine 31 mehr. Irgendwas wird er schon haben, irgendwas hat er auch immer, meistens kommt er durch. Es sah zwischendrin für mich dieses Mal so aus, als könnte er wirklich ausscheiden. Also er hat ja teilweise Standtennis gespielt und ich glaube, wäre Cerundolo da noch härter und entschiedener reingegangen, Anfang des vierten Satzes hätte er einen größeren Vorsprung haben können und ich glaube, dann wäre es zu Ende gewesen für Djokovic. Also ich denke, das muss sich Cerundolo auch aufs Brot schmieren. Danach, als Djokovic so ein bisschen mit diesem Rebreak ums 4-4 rum wieder seine Form gefunden hat, da war annähernd auch der Djokovic, den wir kennen und da kann man Cerundolo wahrscheinlich nicht mehr viel vorwerfen. Also der Fehler, in Anführungszeichen, denke ich, Anfang des vierten passiert, wo er den Vorsprung nicht groß genug gemacht hat.
Da hätte er auf 2 Breaks wegziehen können und da war Djokovic tatsächlich noch ganz klar gehandicapt und das war eine Geschichte, die am Ende vielleicht dann wirklich dafür gesorgt hat, dass Cerundolo dieses Match nicht ausservieren konnte. Aber das ist ja dann auch wieder der Unterschied und darüber spricht man dann ja auch so, das sind ja diese weichen Faktoren. Das ist der Unterschied zwischen einem Spieler, der Top 20 ist, wie Francisco Cerundolo, beziehungsweise Top 25 und jemandem wie Novak Djokovic, der halt seit 500 Wochen auf der Nummer 1 der Weltrangliste stand oder insgesamt 500 Wochen auf der Nummer 1 der Weltrangliste stand, dass solche Leute in der Lage sind, solche Spiele dann noch zu drehen. Und ja, abseits von der ganzen Theatralik, aber Djokovic hat einfach eine unfassbare Fähigkeit, sich in diesen Matches noch zu halten. So quasi mit seinen Fingerspitzen noch an dem bröckelnden Stein zu sein und hinter ihm der Abgrund oder unter ihm der Abgrund und er hält sich dann noch fest und er kann sich dann wieder hochziehen und das ist der Unterschied zwischen den ganz großen Spielern und denen, die Top 25 sind.
Ja, 15. Viertelfinale hier, ne?
Ja.
470.
59. Viertelfinale insgesamt bei Grand Slams. Der hat 60, der hat quasi 12 Jahre am Stück.
15 Jahre.
15 Jahre, Entschuldigung, ich kopfrechnen schwach. 15 Jahre am Stück jedes Viertelfinale von Grand Slams bestritten.
Ja, und da waren Matches dabei, wo es für ihn nicht lief und Matches, die er drehen musste. Und wir hatten es in einer anderen Sendung angesprochen, er geht ja auch nicht mehr so locker durch die ersten Runden durch wie früher. Da waren ja häufig dann wirklich Sachen dabei, wo er irgendwie 3 oder 5 oder 7 Games gelassen hat über 3 Sätze und das ist nicht mehr dabei. Und ich meine, wenn er jetzt wirklich hier den Titel holt, ich bin im Moment ehrlicherweise noch sehr skeptisch, dann hat er hier wirklich einen Spätwerk hingelegt, denn diese beiden 5 Sätze hier hintereinander, wo er teilweise nicht aussah, als wenn er da sich unbedingt würde rausbewegen können und wo er nur Phasen hatte, wo er wirklich der weltbeste Tennisspieler war und wo es ja Phasen gab, wo er in diesem Jahr die Matches hat auch einfach laufen lassen, das muss man sagen, hier hat er Willensleistung gebracht, dann wäre das eine insgesamt sehr erstaunliche Geschichte, wenn er in 6 Tagen sich die French Open holen würde. Es fühlt sich im Moment weiter an als sonst, auf der anderen Seite eben Spätwerk, wer weiß, was da noch drin ist.
Ich zweifle im Moment auch und das sind diese 10 Stunden, die er knapp gespielt hat, plus das eine Mal bis 3 Uhr und die Spieler und Spielerinnen sagen uns immer wieder, naja, man ist ja nicht um 3:30 Uhr, wenn man die Pressekonferenz gemacht hat, um 3:45 Uhr im Bett, man ist ja wahrscheinlich nicht vor 6:30, 7 im Bett und den Tag, den Jetlag dann ja auch aus den Knochen zu bekommen, das ist auch nicht ganz leicht und es wird mit 37 nicht leichter und es wird immer schwieriger und wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was er für eine Verletzung hat. Wir werden es morgen höchstwahrscheinlich erfahren oder er sagt es uns nicht und wird einfach am Mittwoch dann sein Viertelfinale bestreiten und wird vielleicht eine Bandage um den Oberschenkel haben, aber er hat diese Fähigkeit in den letzten Jahren gehabt, ob er sie mit 37 noch hat. Und vor allen Dingen, die Ergebnisse dieses Jahres, die sprechen ja dann auch dagegen, weil er dieses Jahr noch dieses Erfolgserlebnis noch gar nicht hatte. Er hat noch keinen Turniersieg. Und er war ja selber am Zweifeln und hat selber gesagt, es ist untypisch für mich, zu diesem Zeitpunkt des Jahres noch keinen Turniersieg zu haben. Und auch das spricht ja gegen ihn. Er muss ja selber so ein bisschen noch Zweifel an sich haben.
Ja, ich meine, der Vorteil natürlich für ihn heute war, er hat die kurzen Punkte für sich geholt. Und nur so wird er das Turnier gewinnen können. Also er ist nicht mehr der Djokovic, der das darüber entscheidet, dass er die langen Rallyes nach und nach für sich entscheidet und dann den Gegner irgendwann quasi gefangen hat, sondern er muss es über gute Aufschlagsleistungen, über schnelle Punkte entscheiden. Und da gab es Phasen, wo ihm das heute gelungen ist und das wird er in den nächsten Matches brauchen, weil ich glaube, nur der Grundlinien-Djokovic, der ist im Moment nicht gut genug. Abseits von allem, was passiert ist in diesem Jahr, du hast schon angesprochen, kein Turniersieg, nur ein Final oder kein Final, ich glaube kein Final. Das würde sich wahrscheinlich alles irgendwie regeln. Ich sehe es allerdings im Moment noch nicht in seinem Spiel.
Ich sehe es im Moment tatsächlich auch nicht und ich bin sehr gespannt und er wird jetzt in der nächsten Runde auf Casper Ruud treffen und Casper Ruud ist für mich vielleicht auch nach dem Spiel heute vielleicht sogar der Top-Favorit geworden und da lehne ich mich weit aus dem Fenster, aber Casper Ruud hat heute gegen Taylor Fritz gewonnen mit 7:6, 3:6, 6:4 und 6:2 und im Mitte des dritten Satzes hatte er Taylor Fritz quasi im Sack. Mich beeindruckt diese Vorhand von Casper Ruud, mich beeindruckt die Shot Tolerance, nennt man es ja im Englischen, also diese Resilienz gegenüber Angriffsschlägen vom Gegner. Und Taylor Fritz ist in diesem Jahr wirklich ein richtig, richtig guter Sandplatzspieler gewesen. Und es ist nicht so, dass der nur noch ein schön Wetterspieler ist oder dass man sagt, ja, der lässt auch mal zwischendurch laufen. Nee, der hat sich in dieser kompletten Sandplatzsaison richtig reingehängt und hat eine richtig gute Sandplatzsaison gespielt. Aber der wurde von Casper Ruud nach und nach wurde er bearbeitet und am Ende hatte er keine Chance mehr. Und für mich ist Casper Ruud jetzt in der unteren Hälfte der Favorit auf das Finale. Wie geht's dir?
Ja, er hat ihn ja auf den Sieg getippt, halb im Spaß, aber halb im Ernst, weil ich glaube, er hat hier eine Fähigkeit und er wechselt jetzt auf den Court, der ihm wirklich liegt. Das ist der Chatrier, wo er ganz viel Platz hat für seine Verteidigungsarbeit und für seine Vorhand. Und für mich ist diese Fähigkeit, dass man ihn schlagen muss. Und vielleicht bis auf Alcaraz haben ja alle in diesem Turnier so ausgesehen, als seien sie schlagbar. Und er hat aus meiner Sicht bisher nicht. Na klar, da waren jetzt enge Situationen dabei. Das war heute überhaupt nicht effizient. Was waren es? Paar von 27 Breakchancen genutzt. Mhm. Viel zu wenig. Aber er muss geschlagen werden. Und Ich sehe im Moment noch nicht so viele, die das hier wirklich durchziehen können. Also er schlägt gut auf. Er hat heute ehrlicherweise nicht so gut aufgeschlagen wie in den Runden zuvor, aber schlägt immer noch ziemlich gut auf. Diese Vorhand beherrscht komplett den Court. Also man hat heute auch gegen Fritz gesehen. Fritz hat ihm natürlich viel in die Rückhand gespielt. Wenn sich Ruud daraus befreit hat, hat er ein oder zwei Schläge gebraucht und war in der Offensive. Also wirklich einfach so eine donnernde Vorhand, die Linie lang oder eine ganz tiefe, gehobene, wo Fritz dann einfach 3 Meter auf einmal hinter der Grundlinie stand. Und damit beherrscht er den Court. Und damit wird er auch den Chatrier beherrschen können. Und ich sehe ihn schon als ebenbürtig im Match gegen Djokovic. Da müsste man natürlich gucken, wer in den Matches danach käme. Es wäre ein ganz schöner Husarenritt, wenn er es am Ende schaffen würde, das wirklich zu gewinnen. Aber ganz ehrlich, er hat uns in den letzten Jahren hier schon bewiesen, dass er ganz oben zumindest mit auf die Liste gehört.
6 von 27 Breakchancen hat er genutzt. Ja, 27 so Breakchancen. Ja,
aber gut, 27 ist natürlich sehr gut.
Ja, ja. Also, Cerundolo hatte 19 Breakchancen, hat nur 4 genutzt. Auch das eine Quote. Aber was du gesagt hast, diese Vorhand, das ist ja nicht, also ich mag den Vergleich nicht so richtig, aber das ist ja nicht so wie Rublev einfach draufhauen, sondern was du eben gesagt hast. Er kann sie komplett durchziehen. Er kann sie mit unglaublich viel Topspin spielen, so ein kleines bisschen Nadal-like. Und er hat dann auch die Möglichkeit, diese hohen Topspins zu spielen, womit du dann den Gegner so beschäftigst, dass der entweder ganz nah an die Grundlinie muss und den im Steigen nehmen muss oder weiter weg von der Grundlinie gehen muss, um ihm im Fallen zu bekommen. Und damit holt er sich dann auch die Zeit, die nächsten Punkte oder die nächsten Bälle vorzubereiten. Und das macht er wirklich auf herausragende Art und Weise. Und damit hat er dann ja heute auch Taylor Fritz geknackt. Und deswegen ist er für mich ist er mit der Hintergrundgeschichte, dass Novak Djokovic 10 Stunden gespielt hat, ist er für mich im Moment der Favorit gegen Djokovic.
Ja, also er geht zumindest nicht als klare Außenseiter rein. Da würde ich zustimmen. Und ich meine, die Nadal-Vergleiche sind immer gekommen. Wir dürfen halt auch nicht vergessen, er ist teilweise in dem Camp, aber in der Akademie von Nadal ausgebildet worden. Und was man ihm ja auch nachsagen kann, und darum fällt er halt ehrlich auch nicht auf, der ist wahrscheinlich wirklich irgendwo in den Top 10, Top 15 der Netteste. Also der ist wahrscheinlich der Typ, mit dem wir, die jetzt hier alle reden und zuhören, am ehesten rumhängen wollen würden. Ich meine, weiß nicht, die anderen haben schon Eigenheiten.
Und in Anführungsstrichen Eigenheiten.
Und er hat jetzt nicht so viele. Ich glaube, das ist einfach ein ganz normaler Mit-20er, der halt auch BWL oder Lehramt oder Geschichte studieren könnte oder, weiß ich, im Schreinereibetrieb arbeitet. So einer ist das, glaube ich. Und von daher, der fällt halt echt nicht auf in der Welt der Extrovertierten und derjenigen, die ihre Macken vor sich hertragen. Und von daher wird der immer ein bisschen untergehen. Selbst wenn der hier gewinnt, haben wir den 3 Tage später wieder vergessen. Also
ja, das ist halt ja, 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 so. Ja. Einen Tadel möchte ich gerade bei dir noch für dich noch aussprechen. Wir tippen nicht im Spaß während unserer Auslosungsvorschauen. Das ist kein Spaß. Da verlassen sich Menschen drauf.
Ich glaube, es würde viel drauf gesetzt. Also wer weiß, vielleicht war die Quote ja für Rüd. Ja. Vielleicht war die ja gut.
Ja, es ist nach unserer Auslosungsvorschau in den Keller gegangen. So sieht es nämlich aus. Ja, also Rüd hat das Match hier verdient gewonnen. Aber ein Wort noch gerade zu Taylor Fritz. Und das finde ich, das gebührt ihm. Fritz hat mich in dieser Sandplatzsaison wirklich überzeugt und das war eine tolle Sandplatzsaison von ihm. Ich muss mich immer wieder daran erinnern, das München-Finale, das hätte er wirklich sehr, sehr gerne gewonnen. Da war er sehr traurig, dass er das gegen Jan Lennart Struff verloren hat und der hat hier eine ganz, ganz überzeugende Sandplatzsaison hingelegt.
Ja, der wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch noch was reißen können. Ich meine, der ist halt auch erst 26. Mhm. Also 1, 2, 3 gute French Open hat der wahrscheinlich noch vor sich. Und vor allem geht er jetzt ja mit einer guten Form in die nächsten Turniere rein. Wimbledon hat er schon mal fast im Halbfinale gestanden. Auf den US Hardcourt sollte er sich viel ausrechnen können. Ich weiß gar nicht, spielt er Olympia? Ich glaube ja. Ich glaube, er spielt ja. Shelton hat abgesagt, ne?
Shelton hat abgesagt, ja.
Genau. Also ich kann mir vorstellen, der wird in diesem Jahr noch 1, 2 Dinger reißen. Ob es was ganz Großes ist, wahrscheinlich eher nicht. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass er noch was reißt.
Also, Rüd gegen Djokovic im Halbfinale. Wer gegen Alex de Minaur im Viertelfinalspiel, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wir sind im dritten Satz zwischen Alexander Zverev und Holger Rune. Rune hat den ersten Satz mit 6-4 gewonnen, der zweite Satz ging mit 6-1 an Alexander Zverev. Wir können es jetzt nicht zu Ende schauen und danach besprechen und dann den Podcast rausbringen, weil du hast Termine morgen früh, ich muss hier noch gleich schreiben und deswegen können wir das erst morgen besprechen. Dein erster Eindruck von diesem Match war?
Ja, ein sehr, sehr unordentliches Match, würde ich mal sagen. Mhm. Keiner ist in den ersten zwei Sätzen wirklich zur Höchstform aufgelaufen. Ich würde mal sagen, Rune hat den ersten Satz trotz schlechter Aufschlagsleistung gewonnen. Zverev hat den zweiten gewonnen, obwohl er doch relativ, also war ein klares Resultat, aber doch relativ viel zwischendrin gewackelt hat. Ich habe keine Ahnung, wie es im dritten steht, aber im Moment halte ich es noch für eine relative 50-50-Geschichte.
1-2 aus der Sicht von Zverev, Aufschlag Zverev 30-0 zu diesem Zeitpunkt, während wir aufnehmen. Ich glaube auch, dass es eine 50-50-Geschichte ist. Ich werde das jetzt weiter verfolgen und morgen früh könnt ihr dann auch einen Text bei der Sportschau darüber lesen und wir müssen jetzt leider aufhören. Wir werden es morgen natürlich dann nochmal in aller Deutlichkeit besprechen. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, trotzdem freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, dem möchte ich auch mal einen ausgeben, die möchte ich finanziell unterstützen, dann könnt ihr das tun. In den Shownotes sind die Links zu Steady und PayPal. Vielen Dank fürs Zuhören, bis morgen, auf Wiederhören.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.